Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reden wir über Thüringen, dem politischen Podcast von Thüringer Allgemeine, Thüringische Landeszeitung und Ostthüringer Zeitung, also der Funke Medien in Thüringen. Heute sprechen wir mit Colette Boos-John, seit 2,5 Monaten Thüringer Ministerin für Wirtschaft, Landwirtschaft und ländlichen Raum. Herzlich willkommen, Frau Boos-John.
Hallo.
Mit mir im Studio ist Bernd Jentsch, der sich bei uns schwerpunktmäßig um Wirtschaft kümmert. Hallo Bernd.
Hallo.
Mein Name ist Elmar Otto, wir sind beide Reporter bei Funke in Thüringen. Und beginnen wollen wir mit einer kurzen Vorstellung unseres Gastes, die neu ist im politischen Geschäft. Kann man so sagen, oder?
Absolut neu.
Frau Boos-John, Sie wurden 1969 im hessischen Marburg geboren, studierten an der Fachhochschule Gießen-Friedberg und sind Diplom-Betriebswirtin.
Korrekt.
Danach stiegen Sie direkt in das elterliche Straßentief- und Hochbauunternehmen Bauer ein und waren von 1992 bis 1997 dessen kaufmännische Leiterin.
Jawohl.
Und 1997 übernahmen Sie dann als geschäftsführende Gesellschafterin das Unternehmen und bauten es sukzessive aus, kann man so sagen.
Hm? Genau so.
Firmensitz ist Waldschleben im Landkreis Sömmerda.
Der Hauptsitz, ja, wir hatten noch zwei weitere Standorte.
Mhm. Und im vergangenen Jahr gründeten Sie als Geschäftsführerin die Investmentfirma B&J?
Jawohl.
Und verkauften das Bauunternehmen?
Ja, nicht nur ein Unternehmen, sondern mehrere Unternehmen. Wir wurden ja im Laufe der Zeit immer größer und waren eine Unternehmensgruppe und die haben wir im September veräußert.
Und jetzt kommen wir zu ehrenamtlichen Funktionen, die Sie zusätzlich noch wahrgenommen haben oder immer noch wahrnehmen. Das können Sie uns gleich noch verraten. Sie sind oder waren zudem Landesvorsitzende beim Verband der Familienunternehmer. Mhm. Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer Erfurt.
Ja.
Mentorin im Programm TEX Frauensache des Thüringer Zentrums für Existenzgründungen und Unternehmertum. Und 2024, also im vergangenen Jahr, wurden Sie als Vorbildunternehmerin in der Initiative Frauenunternehmen des Bundeswirtschaftsministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz aktiv. Mhm. Und seit Freitag, dem 13. nun des vergangenen Jahres, im Dezember nämlich, sind Sie Ministerin. Und kurz zuvor sind Sie, oder kurz danach, das können Sie uns auch verraten, in die CDU eingetreten. Sie waren nämlich sehr lange parteilos.
Ich war sehr lange parteilos und ich glaube, es war April, Mai letzten Jahres, wo der Eintritt erfolgte, ja.
Ah, okay. Ja, und los geht's.
Frau Boos-John, ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir im Jahr 2019 in Ihrem Büro geführt haben. Und damals sagten Sie mir, also ich könnte mir nicht vorstellen, in die Politik zu gehen. Ich bin Unternehmerin geworden, weil ich Entscheidungen treffen will. Das kann ich als Unternehmerin. In der Politik muss ich permanent Kompromisse machen. Was hat wann, wo Ihren Sinneswandel ausgelöst?
Ja, also ich glaube, wir werden alle älter und machen unsere Erfahrung. Und Herr Otto hat es ja eben schon berichtet, ich bin durch unterschiedliche Gremien, sage ich mal, mit der Politik immer näher gerückt. Durfte auch für das Wirtschaftsministerium im Beirat begleiten von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und man kommt an dem Punkt in viele Berührung rein und sieht aus der Praxis heraus, wo Wirtschaftspolitik vielleicht noch mal ein bisschen anders gedacht werden sollte. Und ich bin ein Mensch, der liebt Herausforderung. Sie haben es eben schon gesagt, das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe haben wir veräußert im September. Und als mich Mario Vogt gefragt hat, und ich durfte ja vorher schon in den Koalitionsverhandlungen mit dabei sein, man leckt immer ein bisschen mehr Blut, ist das über die Zeit entstanden.
Nach der aktuellen IHK-Konjunkturumfrage sind Bürokratielasten für die Wirtschaft das drängendste Thema. Also weit vor noch Belastung durch Strompreise oder Sozialabgaben. Und Sie haben einen Bürokratiemelder eingeführt. Was folgt daraus? Was will das Land konkret tun, um Bürokratie abzubauen?
Also das hat eher mehrere Dimensionen. Ich habe im Haus oder wir haben im Haus mit den Staatssekretären relativ schnell Anfang diesen Jahres auf der einen Seite gesagt, wir müssen nach draußen das Thema noch mal mehr geben, also sprich zu den Bürgern, zu den kleinen Unternehmen, in die, aber auch in die Vereine, in andere Bereiche. Und da war es naheliegend zu sagen, wie erreichen wir das am besten, indem wir das publik machen, dass es diesen Bürokratiemelder gibt. Der ist angedockt an den Normenkontrollrat. Und da war ich ja auch 2 Jahre Mitglied, sodass das an dem Punkt eine gute Zulaufstelle war. Parallel dazu haben wir nicht nur im Haus, also in den Abteilungen, wir haben ja unterschiedliche Abteilungen, unterschiedliche Referate, haben wir die Aufgabe gegeben, Bürokratieentlastungsmaßnahmen zu pitchen, zusammenzuführen, und haben auch die Kammern, die HBKs zusammengenommen und haben auch dort abgefragt, welche Bürokratieanteile denn sehr stark belasten. Allerdings müssen wir immer wieder abschichten für Thüringen. Wenn man bei 100% Bürokratie reinschaut, dann ist da in diesem Paket 100% Bürokratie ein sehr, sehr großer Anteil EU und ein etwas kleinerer Anteil Bund und der kleinste Anteil so um 10%, 12%, 13% dann Land. Und da müssen wir uns ehrlich machen, wir können natürlich hier über die Landesmaßnahmen reden und natürlich für Bundesratsinitiativen beispielsweise Dinge mit aufnehmen und weitertragen. Aber der EU-Bereich ist der dickste und der stärkt die Wirtschaft nicht unbedingt, sondern bindet sehr viel Ressourcen.
Wenn Sie an Ihr eigenes Unternehmertum zurückdenken, was war für Sie denn am belastendsten?
Sie wissen ja, dass ich aus der Baubranche bin und in der Baubranche ist man sehr stark in dem Bereich der öffentlichen Ausschreibungen unterwegs, also zumindest im Straßentiefbau, der vornehmlich unser Geschäft war. Und das hat immer eine lange Vorgeschichte, bis irgendwas dann mal ausgeschrieben ist. Auf der einen Seite eine sehr lange Planung und auf der anderen Seite einen sehr starren Ausschreibungsprozess. Submissionsprozess, also der Zeitpunkt, wo man das Angebot abgibt. Und zu diesem ist eine enorme Bürokratie notwendig. Also man muss unterschiedliche Formblätter ausfüllen. Man muss schauen, dass die Subunternehmer an dem Punkt auch diese Formblätter ausfüllen. Da habe ich mich die letzten Jahre schon engagiert, auch über die IHK, dass das ein bisschen dünner wird. Aber hier ist noch weiter Potenzial da, zumal wir eine seit Jahrzehnten bestehende Verdingungsordnung für Bauleistung haben, also ein einfaches Konstrukt und mittlerweile aber jedes Bundesland ein eigenes Gesetz nochmal da drauf gelegt hat. Und das ist eben teilweise mit ideologischen Ansätzen mit verpreist, ich will das mal so sagen. Und die machen tatsächlich viel Arbeit.
Neben der Bürokratie sind die Energiepreise das, was die Unternehmen immer wieder ansprechen, was sie belastet, was ihnen sehr zu schaffen macht. Die Glasindustrie im Thüringer Wald sagt, wir halten das nur noch eine bestimmte Zeit durch, wenn das weiter so geht in der Konkurrenz. Unsere Konkurrenz in Frankreich kriegt den Strom viel, viel billiger als wir. Dann gehen wir in die Knie oder müssen abwandern aus Thüringen. Die Möglichkeiten des Landes sind sicherlich begrenzt, aber sehen Sie vielleicht Zugriff auf den Bund und vielleicht macht eine CDU-geführte Bundesregierung es leichter, da etwas zu bewegen im Thema Energiepreise?
Absolut. Das Thema Energiepolitik ist eins der wichtigsten oder, wenn man es negativ formulieren will, der schwierigsten Standortfaktoren in Deutschland. Und wir kämpfen mit unseren Preisen im internationalen Bereich und haben Sie absolut recht, da sind wir einfach spitze. Und da ist natürlich sehr schnell das Thema Netzentgelte auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite das Thema Steuern. Da müssen wir dran. Und ja, wir dürfen ja auch für Koalitionsverhandlungen im Bund mit zuarbeiten, tun das gerade, haben da uns eine Frist gesetzt bis nächste Woche. Und dann gehen unsere Ideen dazu auch nach Berlin.
Also haben Sie Hoffnung, dass sich da was bewegen könnte?
Ja.
Es gibt auch massive Probleme in der Automotive-Branche, Werksschließungen, Firmenpleiten. Was können Sie tun, um den vielen Automobilzulieferern in Thüringen zu helfen?
Ja, also Automotive ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriger Bereich aktuell. Wir wissen das, sind da alle, glaube ich, umfassend genug informiert. Was wir hier machen können, ist auf der einen Seite dieses Automotive-Netzwerk stärker unterstützen. Und auf der anderen Seite natürlich auch schauen, dass die Standortbedingungen, die dazu geführt haben, es ist ja nicht nur Standortbedingungen, hier sind es auch unternehmerische Entscheidungen, die vielleicht auch teilweise zu bisschen zu lang auf der Bank geschlafen haben, will ich mal so sagen. Wir können unterstützen, wir können an dem Punkt zusammenführen. Ich sagte das eben, Netzwerk unterstützen, aber wir können auch versuchen, in Branchen, wo Mangelsituationen da sind, diese Unternehmen bei einer Transformation zu begleiten. Und dafür haben wir Fördermittel auf der einen Seite, dafür haben wir auch Ressource, also Personal, was unterstützt. Und wir sehen im Vergleich zu Sachsen zum Beispiel, dass wir zwar in Thüringen Schwierigkeiten haben, die wird auch noch nicht ganz das Ende der Fahnenstange gerade erreicht sein, aber dass wir es doch relativ gut schaffen, durch Transformation, zum Beispiel in dem Bereich Automotive Interieur und durch die Unterstützung, diese Unternehmen bei ihrem Transformationsprozess zu begleiten.
Frau Brusion, ich habe Anfang der Woche in Sachsen-Anhalt ein Plakat gesehen, auf dem stand: kein neues Werk hier bei uns, wir brauchen die Fläche für die Menschen. Diese Stimmung scheint ja nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch in Thüringen sich breit zu machen. Kaum ist irgendwo von einer Ansiedlung die Rede, gründet sich eine Bürgerinitiative, die dagegen ist. Ich kenne es von CATL, dem Batterieriesen in Arnstadt, die seit Jahren kämpfen, um eine Hochspannungsleitung zu bekommen, die sie nicht bekommen, weil eine Bürgerinitiative sie ihnen streitig macht vor Gericht. Was kann die Politik tun, um auf diese zunehmend industriefeindliche Stimmung zu reagieren? Denn auf der Industrie basiert der Wohlstand in diesem Lande.
Absolut korrekt. Wir erwirtschaften und verteilen dann. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe von uns allen, das auch noch besser zu kommunizieren. Ich sehe oder kenne das Thema natürlich auch durch meine vorhergehende Tätigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven. Und ich glaube, es tut immer gut, mal diese unterschiedlichen Perspektiven auch zu sehen. Wir nehmen uns im Moment sehr diesen Themen an. Gemeinsam mit der LEG haben wir jetzt gerade gestern bei dem dritten Industriestandort, wo wir Bürgerinitiativen haben, Gespräche begonnen. Bei einem sind wir jetzt dabei, wirklich alle 4 Wochen das als Dienstleister mit zu begleiten. Das fängt an beim TMDI, also sind ja unterschiedliche Ressorts auch in den Ministerien mit dabei. Geht über die Landkreise, über die Kommunen, aber geht eben auch über die Unternehmer, die sich ansiedeln wollen und über die Bürgerinitiativen. Das ist aber ein dickes Brett. Und ich glaube, da darf einfach die Kommunikation noch ein bisschen besser werden. Und wir müssen alle verstehen, dass wir eben nicht über Umverteilung das Geld verdienen, sondern eben durch das Erwirtschaften. Und da bedarf es viel Reden und viel Verständnis gegenseitig.
Frau Bosion, Sie sind auch für Landwirtschaft zuständig. Jetzt neuerdings, das Ministerium ist ja unter Ihrer Führung neu zugeschnitten worden. Vor einem Jahr, wir erinnern uns noch, haben die Bauern demonstriert auf den Straßen, die Traktoren stauten sich. Jetzt ist davon wenig zu hören. Ist das die Ruhe vor dem Sturm oder hat sich die Lage da in der Branche wirklich jetzt beruhigt? Wie sieht's aus mit dem Agrardiesel?
Also es sind ja einige Sachen im letzten Jahr angegangen worden, auch von der EU, und es gibt ja eine neue GAP, also eine neue Agrarpolitik an dem Punkt, gemeinsame Agrarpolitik, das ist EU-bezogen. Wir für Thüringen, darf ich sagen, sind sehr stark engagiert in einer Ostinitiative, weil wir schon ein bisschen abschichten müssen. Der Westen ist ein bisschen anders aufgebaut wie der Osten in Bezug auf die Größen zum Beispiel der Unternehmen. Und wir haben uns hier gleich am Anfang, schon im Dezember, die Verbände, also den Bauernverband auch reingeholt, haben hier Kennenlernen. Für mich war das ein Kennenlernen, für meinen Staatssekretär, den Markus Malsch, der sehr stark vernetzt ist in dem Bereich, natürlich relativ leicht, haben wir Punkte mit aufgefasst, die denen, also den Verbänden, aber auch dem ländlichen Raum, also nicht nur der Landwirtschaft, auch dem ländlichen Raum auf dem Herzen liegen, dass wir die mit aufgenommen haben und haben schon einige Sachen umgesetzt. Allerdings brauchen auch Sachen etwas länger, also der ganze Bereich Landwirtschaft ist ja sehr stark mit Fördermitteln bestückt aus der EU und aus dem Bund und natürlich auch aus dem Land. Und da müssen wir ein bisschen schauen, dass wir da eine leichtere Fördermittelzugänglichkeit oder Abruffähigkeit erzeugen. Das versuchen wir digital im Moment aufzustellen. Da sind wir in Thüringen auch sehr gut unterwegs. Da ist natürlich so das Thema, wie ist der Breitbandausbau fortgeschritten, also Thema weiße Flecken auf der einen Seite und natürlich auch, es wird etwas programmiert und es braucht ein bisschen Zeit, bis das dann in der letzten Instanz fertig ist. Da brauchen wir alle Geduld. Aber das wird dazu führen, dass wir, das ist die Idee, ein One-Stop-Only haben, also einen Anlaufpunkt digital, eine Datendrehscheibe, wo die Bauern auf der einen Seite ihre Daten einspeisen können, aber auf der anderen Seite, wenn die einmal eingespeist sind, eben auch ihre Förderanträge sehr leicht und sehr einfach abrufen können. Und das Thema Agrardiesel, das ist ja letztes Jahr schon entschieden, ja.
Sie haben ja die Firma, die Sie geführt haben, kontinuierlich ausgebaut von, wenn ich es richtig erinnere, von 35 auf bis zu 120 Mitarbeiter am Ende.
320.
Okay. Im Koalitionsvertrag haben Sie sich die Gründungsberatung und Förderung gezielt für die Bedürfnisse von Frauen auszurichten, ausgesprochen. Wir brauchen mehr Unternehmensnachfolgerinnen, wir brauchen mehr Gründerinnen, heißt es dort. Was konkret ist da geplant? Können Sie dazu ein paar Sätze sagen?
Also der Koalitionsvertrag ist ja ein Sammelsurium aus allen unterschiedlichen oder aus den drei unterschiedlichen Koalitionären. Es ist jetzt nicht mein Beritt gewesen, tatsächlich zu sagen, wir müssen Frauen unbedingt pushen bei dem Thema Unternehmensgründung. Aber ich finde trotzdem, dass der Ansatz ein guter ist. Ich weiß, dass ich mich schon immer dafür ausgesprochen habe und das ist ein Thema, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, damit Frauen sich auch engagiert entwickeln können oder engagiert auch gründen können. Sie haben es ja eben schon im Intro gesagt, Frauen unternehmen als Initiative, aber wir haben im Text Frauensache zum Beispiel auch. Das Text ist ja das Thüringer Existenzgründungszentrum. Haben wir Möglichkeiten, eben wie so ein Nukleus auch zu sein für Unternehmensgründung für Frauen.
Wenn ich nochmal auf Ihre Firma zurückkommen darf, haben Sie selbst auch Fördermittel des Landes in Anspruch nehmen können, dürfen?
Also wir haben sehr, sehr wenig Fördermittel in Anspruch genommen. Ich glaube, das sind solche kleinen Sachen wie Weiterbildungsangebote, also oder Weiterbildungsabrufe. Und zu der Corona-Zeit auch mal, also keine Förderung, sondern einen leichteren Zugang zu Darlehen. Aber da ist eigentlich relativ wenig. Ich muss aber auch sagen, der Bau ist oft oder die Bauwirtschaft ist oft ausgeschlossen gewesen von Fördermitteln.
Mhm. Wir haben nochmal einen weiteren Blick in den Koalitionsvertrag gewagt. Da steht sowas drin wie: Unser Ziel ist es, eine zukunftsfähige Wirtschaft zu schaffen, die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit fördert. Wir setzen auf Themen und Megatrends, die langfristig die wirtschaftliche Entwicklung prägen. Was verbirgt sich konkret hinter diesem, das klingt ja sehr nach PR-Sprech, sage ich jetzt mal, Megatrends. Was genau ist damit gemeint?
Also ich glaube, wir müssen schon genau schauen, in welche Bereiche die Zukunft geht. Und wir haben zum Beispiel diese EPCI-getriebenen, also von der EU auch getriebenen Mangelbereiche. Ich nenne jetzt einfach mal Halbleiterindustrie. Da ist es schon interessant hinzuschauen, was haben wir in Thüringen und was kann da noch passieren. Und wir haben Unternehmen, die dort leider ein Stück weit End of Product gehen, die wir mit unterstützen müssen, damit sie überhaupt ihre Mitarbeiter hier behalten in Thüringen. Das ist so das eine. Das andere ist, dass wir jetzt gerade in der letzten Woche, Anfang letzter Woche, einen großen Workshop gemacht haben, um genau das zu identifizieren. Wo sind denn die Megatrends? Ich darf Ihnen sagen, wir sind in Thüringen leider noch im gewerblichen Bereich, in der Industrie auch, mit der Produktivität noch nicht so gut. Da geht mehr und es tut schon gut, dann auch mal in Bereiche reinzugucken, die neue sind, um sich auch zu transformieren, um an dem Punkt auch eben frischen Wind reinzubekommen. Und da denke ich aber, da steht's wie bei jeder großen Aufgabe, sollte es darum gehen, erst zu analysieren und dann ganz konkrete Ziele zu erarbeiten und die dann zu tracken, sagt man ja nur noch norddeutsch, ja, oder?
Es soll einen Transformationstechnologie- und Innovationsfonds geben, mit dem Sie die nötigen Mittel schaffen wollen, um den Mittelstand der Industrie zukunftssicher zu machen. Damit sollen tragfähige Konzepte geschaffen, Arbeitsplätze gesichert und Übergang in die digitale Zukunft gestärkt werden. Aber wie wollen Sie diesen Fonds ausstatten? Es ist ja die Rede davon, dass kaum Geld da ist im Haushalt.
Das ist glücklicherweise schon passiert. Und so ein Fonds ist natürlich da, um genau diese Situation Haushalt und Zukunftsfähigkeit trotzdem zu denken. Im letzten Jahr wurde im Dezember Dezember, meine ich, bin mir etwas unsicher, aber im letzten Jahr wurde der TAP, der Thüringer Aufbaubank, ein Eigenkapital zur Verfügung gestellt von 50 Millionen Euro. Und mit diesem Eigenkapital oder über diesen Fonds werden Gelder ausgelegt, die dann nachher eine Hebelwirkung haben. Also zum Beispiel über zinsvergünstigte Darlehen. Und da spricht man vom 10- bis 12-fachen als Hebelwirkung. Und das sind die Bereiche, mit denen wir dann eben weiterarbeiten können, um solche neuen Ideen auch zu verfolgen außerhalb des Haushaltes, weil der ist hinreichend schwierig im Moment, ja.
Jahrzehntelang galt Thüringen als Billiglohnland und auch mit immer noch, sag ich mal, hinken die Löhne durchaus hinterher. Sie wollen sich auch für eine stärkere Tarifbindung einsetzen und für faire Arbeitsbedingungen, Lohnbedingungen. Das wird ja zwischen Tarifparteien eben ausgehandelt. Welche Handhabe hat da überhaupt das Land?
Also wenn wir es ganz offen und ehrlich denken, sind die Tarifbeteiligten diejenigen, die die Löhne aushandeln sollten. Und ich darf aus meiner eigenen unternehmerischen Historie sagen, Unternehmer sind getrieben davon, gutes Personal zu haben, weil das bringt das Unternehmen voran und gutes Personal muss auch gut bezahlt werden. Wir haben das Thema Fachkräftemangel seit einer langen Zeit auf dem Tisch und ich begegne dem Fachkräftemangel nur oder die Auswahl von gutem Personal, wenn ich es auch gut bezahle. Meine Idee ist schon eher, dass sich das ein Stück weit von alleine bewegt. Wir haben ja eine Kommission im Bund gehabt, wo auch ein bisschen eingegriffen wurde. Das widerspricht der Tarifautonomie und trotzdem versucht man natürlich, wie im Vergabegesetz, über die Thematik, wenn der Staat, hier das Land, Geld ausgibt für eine Investition dort, das nur dann zu tätigen, wenn eine Tariftreue erklärt wird, was aber sehr, sehr bürokratisch ist.
Für die Thüringer Wirtschaft sind die USA ein ganz wichtiger Markt, ganz großer Partner. Export im Wert von um die 2 Milliarden Euro, wichtigster Handelspartner. Jetzt haben die USA mit der Trump-Regierung 25% Zölle auf deutsche Waren beschlossen. Die Möglichkeiten des Landes zu reagieren sind sicherlich begrenzt. Was muss die EU tun im Gegenzug aus Ihrer Sicht?
Ja, das wird wohl eine Deal-Maker-Situation werden. Das kennen wir ja und das sehen wir leider im Moment zur Genüge. Zölle sind kein guter Handelsbegleiter, deutlich nicht. Aber ich denke, dass an dem Punkt Deals im Vordergrund stehen. Das sind Drohgebärden und wir müssen uns auf Deals wahrscheinlich einlassen, ein Stück weit.
Wie könnte das aussehen? Wie stellen Sie sich das vor? Oder sagen Sie, das ist einfach noch zu früh?
Ich glaube, für Deutschland ist es tatsächlich im Moment noch zu früh, darüber nachzudenken. Aber wenn wir nach Kanada gucken oder nach Mexiko, dann sehen wir ja, was dort passiert. Das heißt, Drogenbosse werden, gegen Deals abgelöst. Das ist ein bisschen skurril. Also ich finde, für den Bereich Wirtschaft ist das schon eine skurrile Drohgebärde, aber mit der müssen wir umgehen.
Wie ist denn die Stimmung so in der Wirtschaft? Hören Sie da viel Sorge, was das angeht?
Naja, wenn man ein Stahlwerk hat, dann ist das natürlich schon ein Thema. Ja, also wir müssen genau gucken, in welche Richtung geht das, welche Unternehmenskreise sind oder welche Branchen sind betroffen. Wir tun gut daran, Handelsabkommen, auch Mercosur liegt ja auch auf dem Tisch, also immer wieder eher an dem Punkt zu schauen, dass wir Handelszölle abbauen und nicht aufbauen.
Es gab oder vielleicht gibt es auch noch Pläne der EU, Fördermittel nicht mehr an die Länder auszureichen, sondern an den Bund direkt. Also für den Europäischen Sozialfonds zum Beispiel oder auch EFRE. Damit würden ja am Ende vielleicht Thüringen Millionen oder vielleicht sogar Milliarden nicht mehr direkt zur Verfügung stehen. Was hätte das für Auswirkungen? Oder sagen Sie, das ist gar nicht so tragisch, weil es geht eigentlich mehr um eine Technik?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon endverhandelt ist, aber da ist natürlich immer wieder genau zu berücksichtigen, die Interessenslagen. Bin ich jetzt zum Beispiel ein Flächenland mit weniger Einwohnern oder wird das über Einwohnerproports verteilt? Wie wird das verteilt? Und ich glaube, das gilt komplett oder für viele Regionen in Ostdeutschland. Wenn das nach Einwohnern in einem Flächenland zum Beispiel verteilt werden würde, dann würden wir sehr, sehr schlecht abschneiden und das kann nicht gut sein. Also da müssen wir sehr, sehr stark für kämpfen, dass das so nicht passiert.
Vielleicht nach dem Blick, sag ich mal, über die Landesgrenze hinaus, werfen wir jetzt nochmal wieder einen Blick nach Thüringen. Und zwar, es gibt noch keinen aktuellen Landeshaushalt. Und ich glaube, Sie haben in dieser Woche auch ein Chefgespräch geführt erst mit der Finanzministerin. Und wenn ich den CDU-Fraktionschef Andreas Bühl richtig verstanden habe, dann gibt es geplante Kürzungen der Finanzministerin von bis zu 150 Millionen Euro allein in ihrem Ressort. Kann aber auch nicht stimmen. Also wenn die Größenordnung nicht stimmt, okay, dann korrigieren Sie mich gerne. Und er hat damals, ist also diese Woche gewesen, noch gar nicht so lange her, gesagt, das könnte dazu führen, dass Bundesmittel verfallen, weil wir die nicht mehr kofinanzieren können. Mhm. Können Sie uns mal einen Einblick geben, wie ist denn so der Stand der Haushaltsverhandlungen? Wie viel Geld müssen Sie noch einsparen oder haben Sie schon alles gefunden?
Also zunächst ist ein bisschen komplexer das Thema, weil wir ja geänderte Ressortzuschnitte jetzt haben. Und also ich kann die Zahl jetzt so nicht bestätigen, aber wir haben ja den Bereich, den wir abgegeben haben, den Bereich Wissenschaft, Hochschule, da ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Betrag. Der hängt aber mit einer großen Summe zusammen. Da wird gefightet noch, da wird gekämpft. Im Bereich reinweg des Ressorts Wirtschaft, und jetzt spreche ich extra noch nicht von Landwirtschaft und ländlicher Raum, aber in dem Bereich Wirtschaft waren es 32 Millionen Euro, um die wir gekämpft haben. Und da haben wir eigentlich, wie wir meinen, gute Kompromisse gefunden. Also wir haben, und wir sind aber noch nicht am Ende, ganz deutlich. Also hoffen wir, dass wir die Kompromisse dann auch schließen können. Da ist ein sehr, sehr großer Betrag für den MFT2. Das ist ein Fonds, ein revolvierender Fonds, der genutzt wird, um die Unternehmen auszustatten in dem Bereich Nachfolge. 20 Millionen, da wären eigentlich 12 Millionen Euro wieder zurückgeflossen bei uns in den Titel. Und diese 12 Millionen sind uns gestrichen worden in dem technischen Haushalt schon im letzten Jahr. Dafür haben wir gekämpft, haben aber schnell einen Lösungsansatz gefunden, indem wir eine Bürgschaft bekommen können, wenn alles funktioniert. Ich muss das jetzt nochmal so sagen. Und dann sind ja GRW-Mittel in diesem Titel auch von 8,8 Millionen ungefähr rausgenommen. Jetzt muss man aber sagen, diese GRW-Mittel, die lagen bei 74 Millionen Euro. Wir schaffen es aufgrund der wirtschaftlichen Lage, das sind also Mittel für die Wirtschaft, ne? Wir schaffen das in der aktuellen Lage aufgrund der sehr niedrigen Entwicklung, schafft es die Wirtschaft gar nicht, diese Gelder abzurufen. Und ja, wir würden dort Geld verlieren, aber eben auch die eigene Kofinanzierung reduzieren. Und hier geht es ja nur um die Kofinanzierung. Und diese Gelder sind an dem Punkt einfach nicht darstellbar vom Abruf. Also wir schaffen das gar nicht. Wir haben Bewilligungen und im letzten Jahr 50 Millionen Euro zum Beispiel liegen lassen müssen, weil die Unternehmen gar nicht abgerufen haben. Und da muss man sich ehrlich machen. Ja, dann haben wir noch so ein bisschen Meisterbonus, Meisterprämie, da sind wir am Verhandeln. Das ist 1 Million Euro. Und wir haben ja viele landeseigene Gesellschaften bei uns im Ressort mit, die einen hohen Investitionsstau haben. Da müssen wir auch sehr für kämpfen, dass die Gelder reinkommen.
Und wann, glauben Sie, sind Sie damit auf der Zielgeraden? Also weil der Haushalt, wir zeichnen diesen Podcast jetzt an einem Freitag auf, Ende Februar. Im April soll der Haushalt im Landtag beschlossen werden. Glauben Sie, das ist realistisch?
Also ich bin schon zuversichtlich, weil ich sehe, wie alle in einer sehr engen Zeit und sehr eng beieinander zusammenarbeiten und versuchen, Kompromisse zu schmieden. Es ist auch unbedingt notwendig, dass das so schnell wie es geht passiert. Die Kommunen, die Wirtschaft wartet an dem Punkt darauf, dass Klarheit herrscht, dass Investitionen, die ohne NVE eingebucht sind, eben auch wirklich laufen können, dass gerade die Bauwirtschaft und unser Sorgenkind im Moment neben Automotive und die kriegen keine Ausschreibung auf den Tisch, wenn eben das Geld nicht im Haushalt klar ist und bis in die Kommunen runtergegangen ist.
Frau Bussion, herzlichen Dank. Das war Reden wir über Thüringen mit der Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerin Colette Bussion, mit mir im Studio Bernd Jentsch. Wir sagen auf Wiederhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.